Ja, was für eine Auswahl. Oben Streit, unten Verzweiflung. Sehr einladende Thema an so einem Sonntagmorgen. Aber ich glaube, es wird ganz, ganz hilfreich, hoffentlich. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin eigentlich recht positiv meistens und ich mag das, wenn so ein Gottesdienst und so eine Predigt positiv startet. Irgendein schönes, ermutigendes Beispiel. Aber heute starte ich mal ganz anders. Denn ich habe gemerkt, das Leben um mich herum ist gar nicht mal so positiv. Ich weiß nicht, wie es dir gerade persönlich geht oder was in deinem Umfeld so passiert. Ich habe mich schon mal gefragt, liegt das vielleicht daran, dass ich älter werde und mehr verstehe oder ist das irgendwie nochmal eine andere Zeit? Aber irgendwie sehe ich aktuell sehr viel Leid um mich herum. In unserem Leben, in unserer Familie, im nächsten Umfeld, in der Nachbarschaft, in unserer Gemeinde. Da ist viel Einsamkeit, Verzweiflung, Niedergeschlagenheit, Depression bis hin zu Suizid. Und genau um solche Themen wollen wir heute Morgen reden. Und der Anstoß für diese Predigt war ein Selbstmord letztes Jahr Heiligabend in unserer Gemeinde. Da war jemand aus der Gemeinde, der schon länger mit Depressionen zu kämpfen hatte und an Heiligabend kriege ich während des Gottesdienstes die Nachricht, er hat sich in seinem Büro das Leben genommen. Das war ein Schock für die Gemeinde, das war für viele total ernüchternd. Und ich habe gedacht, es wird Zeit, dass wir in unseren christlichen Kreisen mehr über diese Themen reden. Denn genau das haben wir damals getan und das war so wertvoll. Und so viele Menschen haben gesagt, ja Mensch, ich habe ja auch zu kämpfen. Ich habe ja auch meine Probleme. Ich habe ja auch schon mal in diese Richtung nachgedacht. Und deswegen dachte ich, komme ich heute mal genau mit so einem Thema, was irgendwie auch so eine Schwere hat und was, ja, wo doch so viel Hoffnung oder so viel Chance drinsteckt. Ich hoffe, das kommt heute Morgen rüber. Von der Verzweiflung zur Freude. So habe ich das mal genannt und wir schauen uns die Apostelgeschichte 16 an. Eine Geschichte, wo Freude und Verzweiflung sehr dicht beieinander liegen. Manche werden die Geschichte kennen. Ich erkläre mal kurz, was bis hierhin passiert ist. Paulus und Silas sind auf der zweiten Missionsreise unterwegs und Gott hat sie gerade ganz frisch nach Mazedonien gerufen. Das ist das heutige Europa. Also wenn ihr wissen wollt, wie ist das Evangelium nach Europa gekommen, genau in dieser Geschichte. In Apostelgeschichte 16 ruft Gott die ersten Christen nach Europa und die beiden sind unterwegs. Ich zeige das mal auf der Karte. Philippi ist da in Griechenland, ich durfte auch schon mal dort sein, da stehen sogar noch so ein paar Ruinen, ganz spannend. Und sie fangen an zu missionieren, die ersten Leute kommen zum Glauben und nach einiger Zeit taucht eine Sklavin auf. Und die ist besessen von einem Dämon und die kann wahrsagen. Und die läuft den ganzen Tag Paulus und Silas hinterher und ruft ihnen Sachen hinterher, dass sie Knechte Gottes sind. Irgendwann reicht es Paulus, er dreht sich um und treibt diesen Dämon aus. Und dann war sie frei. Und eigentlich könnte man hier einen Punkt drunter setzen und sagen, Mensch, schöne Geschichte, Happy End. Aber an der Stelle kommen ihre Besitzer oder ihre Herren ins Spiel. Denn die haben viel Geld mit dieser Frau gemacht und die waren gar nicht glücklich. Die haben die beiden motivierten Missionare gepackt und haben sie ja, zu den Soldaten geschleppt, durch die ganze Stadt geschleift. Sie haben Lügen verbreitet, sie haben die Stadt aufgestachelt. Und so landen Paulus und Silas im Gefängnis. Und treffen dort auf den Kerkermeister. Um den Kerkermeister, der auf die beiden aufpassen sollte. Genau um den soll es heute Morgen gehen. Lass mich mal die Geschichte vorlesen. Ab Vers 23. Ja, ich fange mal ein bisschen früher an, ab Vers 23. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis. Und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Ja, vielleicht liegst du mal weiter, ich sehe gar nicht genau, wo wir gerade sind. Genau. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen. Da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihn die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihn den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Der Kerkermeister bekommt also diesen Auftrag, die beiden sicher zu verwahren. Und das macht er mit Bravour. Er sperrt sie nicht nur ins Gefängnis, sondern ins tiefste Gefängnis, in die tiefste, hinterste Ecke. Und absolut überkorrekt macht er auch noch die Füße im Block fest. Also die sitzen dort und es ist wirklich kein Entkommen. Der wahrscheinlich sicherste Ort des Gefängnisses. Und was wissen wir über den Kerkermeister? Wir wissen nicht sonderlich viel, nur das, was in diesem Text so zwischen den Zeilen rüberkommt. Vielleicht war er jemand, der wirklich seinen Job richtig gut machen wollte, der überkorrekt gehandelt hat, der nicht anecken wollte mit seinen Chefs. Vielleicht jemand, der sein Bestes gegeben hat im Beruf. Das musste er auch. Denn als römischer Soldat, der Gefangene bewacht, da hast du mit deinem Kopf hingehalten, wenn da irgendwas passiert. Also er musste wirklich abliefern. Vermutlich war er wohlhabend, er hatte ein Haus, er hatte vermutlich eine Familie, wahrscheinlich hatte er auch Knechte und Angestellte und hatte eigentlich ein Leben, wo man damals sagt, der hat es geschafft. Verantwortung im Beruf, Familie, Haus, Angestellte. Also eigentlich läuft alles super. Aber ein Ereignis reicht, um ihn völlig aus der Bahn zu werfen, dass er mit dem Schwert in der Hand dort steht und sagt, ich beende hier mein Leben, das war's. Ja, was war passiert? Paulus und Silas, die hätten eigentlich verzweifelt sein müssen. Also die werden ja von Gott gerufen, die wollten eigentlich nach Asien gehen, wo ganz anders hin, und Gott ruft sie dorthin. Und eine der ersten Sachen, die passieren, ist, dass sie verprügelt werden. Also die hätten sauer sein müssen, die hätten verzweifelt sein müssen, aber sie sitzen dort um Mitternacht voller Freude und Anbetung im Gefängnis. Und da greift Gott ein, dieses Erdbeben kommt, die Mauern wackeln, die Türen springen auf, die Fesseln lösen sich, der Kerkermeister erwacht, denkt, alle sind geflohen, das war's, und will sein Leben beenden. Und genau hier setzen wir an, und ich würde hier gerne so in zwei Punkten durch den Text durchgehen. Einmal, was sind eigentlich Ursachen für Verzweiflung? Also was bringt Menschen eigentlich dazu, so verzweifelt zu sein? Und zweitens, wie kann man da rauskommen? Wie kann man einen Weg der Freude finden oder sich auf diesen Weg begeben? Und wenn ich immer wieder von Verzweiflung spreche, dann meine ich nicht nur Depression und Selbstmordgedanken. Vielleicht trägst du auch ganz andere Lasten mit dir rum, ganz andere Nöte, ganz andere Kämpfe, die du hast. Und vielleicht ist auch das irgendwie eine Verzweiflung, eine Last. Also dann darfst du dich auch angesprochen fühlen. Was sind Ursachen der Verzweiflung? Gerade in dieser Geschichte, was ist mit dem Kerkermeister passiert und was sind Allgemeingründe, dass wir Menschen verzweifeln? Der Suizid, der Selbstmord wird ja auch als Verzweiflungstat beschrieben. Also das ist wirklich, ich sehe kein Licht mehr, ich sehe keinen Ausweg mehr, es ist pure Verzweiflung, wenn ein Mensch so weit kommt. Das ist im Moment die einzige strahlende Option, die noch bleibt. Alles andere verblasst. Und das ist das Fiese an Depression oder Niedergeschlagenheit. Und wenn du noch nie an so einem Punkt warst, dann wirst du auch nie Menschen ganz nachvollziehen können, die so etwas durchmachen, die wirklich sitzen, obwohl alles drumherum, ganz viel drumherum auch schön ist, aber nur noch diesen Ausweg sehen. In seinem Beispiel habe ich gesagt, können wir nur erahnen. Vielleicht hat er Angst gehabt zu versagen. Vielleicht wollte er nichts falsch machen. Vielleicht hat er sein Herz und seine Hoffnung an seine Arbeit und an sein Ansehen und seinen Erfolg gehängt. Das sind Gründe, warum Menschen verzweifeln. Man hängt sein Herz an Dinge und die gehen kaputt. Vielleicht war es auch einfach Angst, dass er Angst hatte. Wenn man aktuellen Statistiken glaubt, dann ist was passiert in den letzten Jahren in Deutschland. Also die Depressionsrate ist viel höher geworden, auch unter Jugendlichen. Ich habe mich da viel mit beschäftigt, so die Generation Z, das sind so die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Da sagt man, dass ein Drittel niedergeschlagen und depressiv ist. Also jeder Dritte hat irgendwie damit zu kämpfen. Wenn ich bei uns in der Gemeinde die Jugendlichen frage, wie geht's dir eigentlich, dann sagen mindestens acht von zehn, oh, ist echt viel gerade. Oh, ist echt stressig gerade. Oh, ist echt ganz schön viel los gerade. Und wenn ich Erwachsene frage, dann ist die Antwort gar nicht so anders. egal ob Rentner oder egal ob Vollzeitjob oder Vollzeit zu Hause, die Antworten sind sehr ähnlich. Das ist irgendwie alles gerade ganz schön viel. Und wenn man noch bei den Jüngeren sich die Zahlen anguckt, Generation Alpha, das sind so die Kleinkinder und die Teenies, ist erschreckend, wie viele schon an Selbstmord denken, wie viele schon niedergeschlagen sind, wie viele schon zum Psychiater gehen und sich wirklich Hilfe holen, weil sie nicht weiter wissen. Also die Zahlen sind wirklich erschreckend und die Gründe dafür sind vielfach. Es kann sein, dass man Angst hat zu versagen. Es kann sein, dass man ohne nähere Gründe zu kennen einfach voll in Depression steckt und da irgendwie nicht rauskommt. Es kann sein, dass man seine Hoffnung auf falsche Dinge setzt. Ah, ich klicke das ja einmal durch, ich kann das eh nicht lesen. Nein, ne? Das kann gewaltiger Stress sein, das kann der Todesfall, das kann Leid im Umfeld sein, was dich runterzieht, was dich in eine Spirale drängt. Das kann deine Gesundheit sein oder eher gesagt deine Krankheit oder Schmerz. Das kann ein gebrochenes Herz sein, das können Eheprobleme sein, das kann eine Krise sein auf der Arbeit, vielleicht ein sexueller Missbrauch, vielleicht Dinge aus der Vergangenheit, die irgendwie nicht aufgearbeitet worden sind, die echt, mit denen du zu knacken hast. Das können auch Süchte sein. Das kann auch diese quälende Unzufriedenheit mit sich selber sein, wenn man abends im Bett liegt und sagt, boah, ich habe es schon wieder nicht hingekriegt. All das, was ich mir vorgenommen habe, schon wieder versagt. Und das über Wochen. Auch das kann dich in eine Verzweiflung treiben. Das kann Streit sein, wie wir eben gesehen haben. Das kann Uneinigkeit sein. Das kann eine Kombination aus verschiedenen Dingen sein. Oder man weiß es einfach nicht. Man ist einfach verzweifelt und hat keine Ahnung, warum. Wenn du jemanden kennst, der damit zu kämpfen hat, dann bitte ich dich, das nicht zu verurteilen. Manchmal als Außenstehende haben wir dann eine sehr große Klappe und sagen, ja, wie kann der nur? Also ich in dem Alter, ich konnte genauso viel leisten, habe mich auch nicht so angestellt. Manchmal reden wir sehr von oben über andere, ohne zu wissen, was in dem Herzen vorgeht. Bitte verurteile das nicht, wenn jemand zu kämpfen hat und zu leiden hat. Und wenn du gerade Probleme hast, dann will ich dir sagen, so ein Zustand ist nicht unnormal. Also du bist in guter Gesellschaft. Ganz, ganz viele Menschen in diesem Raum wissen, was du durchmachst und wovon du sprichst. Ich vermute, wenn ich mal um ein Handzeichen bitten würde, wer schon mal alles wirklich, meldet euch nicht, aber wer wirklich schon mal tief verzweifelt war, würden sich einige melden. Und ihr würdet euch überraschen oder euch wundern, wenn ich um ein Handzeichen bitten würde, wer schon mal an Selbstmord gedacht hat. Ich glaube, das sind mehr, als man denkt. Aber man spricht nicht gerne drüber. Gerade unter Christen spricht man nicht gerne drüber. Da bin ich ja ein schlechter Christ, oder? Wenn ich mit sowas zu kämpfen habe. Ich persönlich kenne das auch. Ich bin meistens ganz fröhlich, ganz gut drauf. Aber manchmal ist man wirklich unzufrieden mit sich. Oder man verzweifelt, ist in einer schweren Situation. Und dann schleicht sich dieser Gedanke ein, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre, dann wäre es doch viel leichter, oder? Kennt ihr solche Gedanken? Da hat man noch nichts geplant, noch keinen Abschiedsbrief geschrieben, aber diese Gedanken kommen oft schneller, als man denkt. Und wenn es dir so geht, dann will ich dir zurufen, das ist nichts Außergewöhnliches. Das passiert, das kommt vor in dieser Welt, in der wir leben. Ja, auch als gläubiger Mensch kann dir so etwas passieren. Als gläubige Menschen haben wir ja den Heiligen Geist bekommen, den Beistand, den Tröster, der in deinem Leben Liebe und Geduld und Kraft aufbringen möchte. Aber trotzdem stecken wir noch in einem Körper, in einer Hülle aus Fleisch. Wir sind immer noch menschlich und haben immer noch zu kämpfen. Und die Kämpfe sind so unterschiedlich. Mit Sünden, mit Süchten, mit Sorgen, mit Zweifeln. Und jeder von uns hat seine Pakete zu tragen. Was mir aufgefallen ist, das hat oft gar nicht irgendwie einen seelischen, tiefen Grund. Manchmal ist es einfach nur dein Lebensstil. Deine schlechte Ernährung. Hormone, das, was in deinem Körper passiert, in einer Schwangerschaft oder in anderen Situationen, also der Körper hat heftige Auswirkungen auf die Seele. Deswegen, vielleicht ist auch eine gesunde Ernährung auch oder ein Besuch beim Arzt auch erstmal ein guter Schritt. Genau, Hormone, Stress und so weiter, also Körper und Seele, merke ich immer mehr, wie eng das miteinander zusammenhängt. Und wenn du jetzt in so einer Phase steckst, wo du am Zweifeln bist oder verzweifelt bist, dann will ich dir sagen, dass das nichts an deiner Identität ändert. Du verlierst deswegen nicht deinen Status als Kind Gottes oder als, ja, weiß nicht, Vorzeigechrist, wer ist das schon? Aber es ändert nichts an deiner Identität. Auch wir Christen stehen unter Beschuss. Und das beste Beispiel dafür ist für mich der große Missionar Paulus. Also Paulus saß nicht nur Lieder singend im Gefängnis. Im 2. Korintherbrief, das habe ich hier mitgebracht, da wird Folgendes über ihn gesagt, oder er sagt Folgendes über sich selbst. Und das hat mich sehr verwundert, weil das ist doch der Paulus, der Mann, der im Gefängnis Lieder singt. Aber an einer anderen Stelle sagt er: Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist. Dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Als Paulus sagte: Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich bin am Leben verzweifelt. Das war über die Kraft hinaus, was ich ertragen habe. Ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht mehr weiter. Es klingt sehr depressiv. Wenn ich weiter die Bibel durchblätter, dann finde ich einen Hiob, einen Jona, einen König David. Also lest mal die Psalmen, manche klingen höchst depressiv. Der Prophet Elia und so weiter. Alles Männer Gottes, die irgendwo in ihrem Leben an einem Punkt standen, wo sie gesagt haben, ich weiß nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Ich bin völlig verzweifelt. Also lasst uns aufhören, irgendwie hochmütig oder verurteilend auf andere Menschen herabzuschauen, die leiden und die kämpfen, sondern lasst uns demütig anerkennen, dass jeder von uns in so einer Situation geraten könnte. Der Weg zur Freude. Das Spannende und Wunderschöne an diesem Text ist, er beginnt mit einem selbstmordgefährdeten Mann und dieser Kerkermeister, der letzte Vers, der jubelt. Also die Geschichte endet im Jubel. Was für ein Ende. Er und sein ganzes Haus. Vorab möchte ich aber sagen, du darfst traurig sein. Und du darfst gerade im Loch stecken. Das ist okay. Du musst nicht aus dieser Predigt Halleluja rufen und hier rauslaufen. In der Geschichte ist das so und das ist schön. Aber es gibt Christen in der Bibel und auch hier im Alltag, die wirklich lange unterwegs sind mit solchen Problemen. Heilung ist ein Weg. Veränderung ist ein Prozess und manchmal ein sehr, sehr langer und ein sehr, sehr harter Weg. Aber es gibt den Weg zur Freude und ich ermutige dich und ich lade dich ein, diesen Weg wieder zu suchen heute Morgen nach dieser Predigt. Es ist möglich, zurück zur Freude zu gelangen, auch wenn du es dir gerade gar nicht vorstellen kannst. Es ist möglich. Und ich finde hier vier Gedanken im Text, die mir irgendwie helfen. Und das erste ist ganz, ganz simpel, das ist nichts Neues, rede. Also such mal das Gespräch mit den Menschen um dich herum. Paulus sieht den Kerkermeister in Not und er ruft mit lauter Stimme, tu dir nichts an. Da ist jemand, der ihn gesehen hat und der gesagt hat, nein, das lasse ich nicht zu, ich gehe ins Gespräch. Und sie reden miteinander und dieses Gespräch verändert alles. Also Veränderung beginnt meistens dort, wo du dich jemand anvertraust oder wo jemand deine Not sieht. Und dafür braucht es zweierlei Sachen. Es braucht Menschen um dich herum, Menschen dieser Gemeinde, die ein offenes Auge haben, die ein offenes Herz haben, die nicht hier reinkommen und sagen, so, was können die Leute mir heute Gutes tun? Wie kann ich heute richtig abstauben und richtig eine schöne Zeit haben? Sondern Menschen, die hier reinkommen und sagen, wie kann ich heute dienen? Wo steht jemand allein? Der sieht ganz schön traurig aus in letzter Zeit. Da war jemand lange nicht mehr da. Ich melde mich mal. Nicht aufdringlich, aber liebevoll. Ein freundliches und ehrliches, wie geht's dir eigentlich? Oder schön, dass du da bist, kann so viel Kraft haben für Menschen, die verzweifeln. Hör hin und schau hin, was Menschen im Umfeld tun. Als der Mann bei uns in der Gemeinde das Leben genommen hat, da hatte ich noch diese Einstellung, ja, der hat das irgendwie nicht groß angekündigt. Und Leute, die es ankündigen, die bei WhatsApp was posten oder die das ganz groß bekannt machen, die machen es sowieso nicht. Also Hunde, die bellen, beißen nicht, habe ich mal gedacht. Und dann habe ich mich beschäftigt mit diesem Thema und habe gehört, 80% der Menschen, die sich das Leben nehmen, die kündigen das irgendwo an. Die hängen es vielleicht nicht an die große Glocke, aber 80% sagen das irgendwo mal. Die lassen das irgendwo mal vielleicht in deiner Gegenwart fallen. Und nimm das sehr ernst, wenn jemand sich dir so öffnet. Vielleicht versucht er gerade, bei dir Hilfe zu finden. Und es braucht Menschen, die sich trauen, sich zu öffnen. Wir sind manchmal so stolz und wollen nicht zugeben, dass wir Hilfe brauchen. Gerade wir Männer. Lass uns Menschen werden, Christen werden, die einfach offen sind. Es gibt Hoffnung. Es gibt Menschen auch in dieser Gemeinde, die dir helfen wollen, die ein Herz für dich haben. Vertraue dich solchen Menschen an. Such aktiv das Gespräch, denn man sieht dir oft nicht an, wie es dir geht. Gerade Leute, die ganz viel strahlen, ganz fröhlich sind, sind oft Leute, die auf einmal total zusammenbrechen. Und man denkt, hä, der war doch mal so nett und so fröhlich. Wie kann das sein? Man sieht es dir oft nicht an. Also such du das Gespräch. Als leidender Mensch hat man aber manchmal dieses Gefühl, das will doch eh keiner wissen. Ich bin gerade überhaupt nicht liebenswürdig. Ich kann gerade gar nichts zurückgeben. Und tatsächlich leben wir in einer Gesellschaft, wo jeder selbst für sein Glück und für sein Leid verantwortlich ist. Das ist die Gesellschaft, in der wir sind. Du bist für dein Glück und für dein Leid verantwortlich. Und deswegen gibt es viele, viele Menschen in unserem Land, die lieber mit leistenden Menschen als mit leidenden Menschen zusammen sind. Das hat mich getroffen. Wir sind oft lieber mit leistenden Menschen als mit leidenden Menschen zusammen. Bei Jesus war das irgendwie anders. Der war am Rand der Gesellschaft. Der war bei den Sündern. Der war bei denen mit zerbrochenen Herzen. Und wenn du Leute im Umfeld siehst, dann geh nach. Nicht aufdringlich, sondern liebevoll. Wir haben ein Mädel bei uns in der Gemeinde, ein junges Mädel, die hat sich schon dreimal versucht, das Leben zu nehmen. Sie war 19 Jahre alt und das kam so raus. Als dann der Mann sich das Leben genommen hat, hatten wir so eine Gesprächsrunde, haben gesagt, komm, wir reden über dieses Thema. Und dort habe ich sie eingeladen. Sie hat vor jung und alt erzählt, wie das so war. Und es hat mich tief beeindruckt, von diesem 19-jährigen Mädel zu hören und zu lernen. Sie hat gesagt, wisst ihr, wenn mein Papa kam und mit mir reden wollte, habe ich nach außen hin immer abgeblockt. Ja, was man so macht halt, ne? Nein, ich lasse nichts an mich rankommen, du hast mir nichts zu sagen und so weiter. Aber tief innen drin hat sie gesagt, jedes Mal, wie jemand kam und gefragt hat, wie geht's dir, wie können wir dir helfen, war sie tief bewegt. Auch wenn sie außen nicht abgespürt hat, aber jedes Nachfragen, jedes Nachgehen, jede Nachricht kann so viel bewirken, auch wenn du vielleicht gerade nichts zurückbekommst. Und das Spannende oder das Schöne ist, wenn ich anderen helfe, wenn ich anderen nachgehe und das Gespräch suche, dann werde ich selbst bereichert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal ist das total ermutigend, mit einem leidenden Menschen zusammen zu weinen. Mit einem leidenden Menschen zusammen zu beten. Das macht auch was mit mir selber. Also, ich rufe dir heute zu, bitte tu dir kein Leid an. Es gibt Menschen, mit denen kannst du reden. Und Veränderung beginnt mit einem Gespräch. Die letzten Wochen waren echt grau. Ich weiß nicht, wie es hier war, aber bei uns in Lichtenau war so viel Regen und so viel Wolken. Und wenn so viele Wolken am Himmel sind, da kann man ja denken, es gibt die Sonne gar nicht mehr. Es sieht ja wirklich danach aus. Und ich liebe diesen Moment, wenn die Wolken zur Seite gehen und die Sonne mit voller Kraft wieder durchscheint. Wenn du depressiv und verzweifelt bist, dann bist du in so einem Status, wo du denkst, es gibt die Sonne nicht mehr. Aber es gibt sie. Es gibt Hoffnung und es gibt Freude. Auch wenn du es gerade nicht siehst. Liebe Männer, ich sage das besonders für euch. Wir Männer sind so schlecht darin manchmal zu reden. Wir Männer, wir lieben das halt, wenn wir das ganz alleine hinkriegen. Ich bin heute Morgen ohne Navi hierher gefahren. Bin ich super stolz drauf. Also da gebe ich sehr gerne mit an. Ich wusste sogar noch, wo Christoph wohnt, obwohl ich nur einmal da war. Das heißt, nachher werde ich ohne Navi zu Christoph fahren, zum Mittagessen, und werde nachher angeben, wie toll ich das geschafft habe. Also ich liebe das, Sachen alleine zu schaffen. Aber es gibt Dinge, die schaffen wir nicht alleine, Männer. Bitte such das Gespräch, auch wenn es unangenehm ist. Der zweite Gedanke, den ich im Text finde, ist der Glaube an Jesus Christus. Ich finde das so interessant. Der Kerkermeister ist da verzweifelt, merkt, okay, alle sind noch da, steht Paulus und Silas gegenüber und fragt sie, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Also wie werde ich Christ? Ich finde es immer noch komisch, dass er genau diese Frage stellt. Und ich weiß nicht genau, warum er genau in diesem Moment diese Frage stellt. Aber irgendwas muss er mitbekommen haben. Irgendwie muss er gemerkt haben, dass Paulus und Silas anders sind. Das waren irgendwie Menschen der Hoffnung. Das waren irgendwie Menschen, wo man Rettung findet. Das waren irgendwie Menschen, die mir helfen können, den Weg zu Gott zu finden. Kurze Frage an dich. Merken Menschen in deinem Umfeld, dass du ein Mensch der Hoffnung bist? Spürt man dir das ab? Dass man sagt, boah, zu denen gehe ich gerne, nach Querum. Da gibt es irgendwie Hoffnung. Da gibt es irgendwie Hilfe. Seid ihr, bin ich so jemand? Der Kerkermeister fragt in seiner Verzweiflung, wie man Christ wird. Und die Antwort finde ich überraschend und herrlich zugleich. Paulus sagt nicht, ja, streng dich mal an. Werd mal ein besserer Mensch. ja, hör mal erstmal auf mit deinen Selbstmordgedanken und dann können wir weiterreden. All das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, komm mal mit zum Fluss, da sind Lydia und die anderen Gläubigen, wir treffen uns, werd erstmal Mitglied bei uns, ja, und dann können wir weiterreden. Er sagt diese einfachen Worte, glaube an den Herrn Jesus. Und dann erfährst du Rettung. Keine Leistung, keine Werke. In deiner Situation, in der du steckst, darfst du zu Jesus kommen und Rettung erfahren. Der Glaube an Jesus Christus reicht. Natürlich ist eine Gemeinde wichtig. Und als Pastor sage ich dir, du brauchst eine Gemeinde. Das geht nicht, ein Christ ohne Gemeinde. Das funktioniert nicht. Es gibt kein einziges Neues Testament ohne Gemeinde. Okay, so viel dazu. Das musste ich jetzt sagen. Aber du wirst nicht gerettet durch eine Gemeinde. Allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus für uns am Kreuz bezahlt hat, dass er gestorben ist, vom Tod auferstanden ist, wenn wir das im Glauben annehmen, dann haben wir neues Leben. Dann haben wir ewiges Leben. Dann haben wir eine neue Hoffnung. Dann haben wir den Geist Gottes in uns, den Beistand und Tröster. Dann haben wir eine neue und lebendige Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4, da schreibt Petrus an eine Gemeinde in Verfolgung, eine Gemeinde in Not, und ermutigt sie gleich zu Beginn dieses Briefes mit diesen Versen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm ein Herz schenkst, dann füllt er dein Herz mit einer neuen und lebendigen Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die schon jetzt anfängt, die dich schon jetzt beleben kann und die bis in alle Ewigkeit da ist. Unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Der Glaube an Jesus verändert. Und Glaube heißt ja auch irgendwie Vertrauen. Also wenn ich anfange, Jesus zu glauben, wenn ich anfange, ihm Vertrauen zu schenken, dann vertraue ich auch auf seine Macht, dass er einen Ausweg hat. Dann vertraue ich auch auf seine Liebe, dass er mich da durchtragen wird, dass auch Hoffnung da ist und ich in seine Arme laufen darf mit meinen Fragen, mit meinen Sorgen und mit meinem Kummer. Also glaube an Jesus. Mach das fest mit ihm. Da fängt neues Leben und eine neue Hoffnung an. Ein dritter Gedanke, häng dein Herz an Jesus. Ich finde das so interessant, diese Herren von der Magd. Ihr Geschäft ist dahin und dann heißt es ein paar Verse vorher, ihre Hoffnung auf Gewinn war dahin. Ihr Herz hing an Geld, an Macht. Als das weg war, wurden sie aggressiv. Das Herz vom Kerkermeister hing an seiner Stellung, an seinem Beruf. Als das wegfiel, wollte sie das Leben nehmen und es kam Verzweiflung. Und so reagieren wir auf Not in unserem Leben. Die einen werden aggressiv und wütend. Die anderen ziehen sich zurück und werden traurig. Ich glaube, weil unser Herz an die falschen Dinge hängen. Häng deine Freude und dein Herz an bleibende Dinge und du wirst bleibende Freude finden. Wenn du Freude in vergänglichen Dingen suchst, dann wird Freude vergehen. Deswegen lade ich dich ein, dein Herz an Jesus zu hängen. Die Freude in deinem Leben in Jesus Christus zu suchen und nirgendwo anders. Denn Paulus und Silas hätten traurig sein müssen. Die haben ja versagt. Die hatten keinen Erfolg gehabt, die großen Missionare im Gefängnis. Aber ihr Herz hängt an Jesus. Und egal wie die Umstände sind und egal wie die Stürme toben, sie sagen dort im Gefängnis, aber ich habe ja Jesus. Und auch wenn ich alles andere gerade nicht verstehe und das auch wirklich hart ist gerade, ich habe ja meinen Jesus. Und den kann mir keiner nehmen. Setz deine Hoffnung und bau dein Lebenshaus auf Jesus Christus. Da könnte man sehr viel zu sagen. Lass uns gerne nachher darüber reden. Wie geht das? Wie macht man das? Wie kann man seine Freude in Jesus suchen? Mach dich auf den Weg, genau das zu tun. Denn Freude ist nicht die Abwesenheit von Schmerz, sondern Freude ist die Gegenwart Gottes. Freude ist nicht in der Abwesenheit von Schmerz, sondern in der Gegenwart Gottes zu finden. Und das finde ich wunderschön. Ein vierter Gedanke. Der Kerkermeister hat seinen Fokus geändert. Fang an, einen neuen Fokus zu suchen. Wenn ich nur auf mich schaue und auf meine Probleme und auf meine Nöte, dann drehe ich mich um mich selber und ich gerate in einen Strudel, in eine Abwärtsspirale und ich komme nicht weiter. Aber irgendwas ist passiert, dass der Kerkermeister auf einmal sagt, ach komm, ich fange jetzt an, euch zu dienen. Er nimmt die Gefangenen zu sich nach Hause, er wäscht ihre Wunden, er gibt ihnen zu essen, er gibt ihnen Kleider, er ändert seinen Fokus. Und auch Paulus und Silas haben irgendwie ihren Fokus geändert. Und das brauchen wir, auch wenn das schwer ist. Versuch mal dafür zu beten. Herr, hilf mir, einen anderen Fokus zu bekommen. Denn die Welt ist ja wirklich schön. Wir lesen manchmal nur die schlechten Nachrichten. Wir denken manchmal nur über die Krisen nach. Aber eigentlich ist diese Welt wunderschön. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter. Nachts gibt es einen wunderschönen Sternenhimmel. Im Winter übersehen wunderschöne Schneeflocken, besonders bei uns in Lichtenau, die Natur. Es gibt so viel Schönes in deinem Leben. Und das sehen wir nicht, wenn wir nur auf uns und auf unsere Nöte schauen. Und das ist ja nicht nur ein Problem, was verzweifelte Menschen haben, sondern wir alle haben das Problem, dass wir das Gute oft gar nicht mehr sehen. Dr. M. Scott Peck, der stellte einmal fest, es ist wirklich merkwürdig. Dutzende Male haben Patienten oder Bekannte mich gefragt, Dr. Peck, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Aber in all den Jahren hat mich kein einziger gefragt, warum gibt es so viel Gutes in der Welt? Auch ich habe diese Frage noch nie in meinem Leben gehört. Warum gibt es so viel Gutes? Paulus und Silas sitzen umgeben von stinkenden Ratten im tiefsten Loch. Die Beine müssen wehgetan haben, die waren ausgepeitscht, die werden blaue Flecken gehabt haben, die werden blutig gewesen sein. Aber sie schauen auf Jesus und sie nutzen diese Situation und sagen, ey super, dann lass doch mal singen. Die anderen in Zelle 2 und 3, die können nicht abhauen. Wenn wir jetzt von Jesus erzählen, ist ja super, total die gute Gelegenheit. Sogar der Kerkermeister, ey, der hat die ja geknechtet. Die hätten ja, die haben jetzt auswischen können und sagen, ach schön, guck mal, jetzt hat das auch verstanden. Nein, sie greifen ein und sie ergreifen die Chance und sagen, vielleicht hat Gott jetzt was mit uns vor. Vielleicht will Gott mich gerade jetzt in meiner Not, in meinem Elend, was ich erlebe, gebrauchen. Und sie erleben das, wie ein ganzes Haus zum Glauben kommt und jubelt. Vielleicht liegt in deiner Not eine riesengroße Chance, aber du siehst es noch nicht. Zwei Frauen aus unserer Gemeinde waren vor kurzem im Krankenhaus und durften dort erleben, wie ihre Bettnachbarin zu Jesus gefunden hat. Beide mit schweren Krankheiten, die sie schon lange plagen. Und die kommen vor die Gemeinde und berichten, ey Leute, das war so schön im Krankenhaus. Da ist einer zum Glauben gekommen. Und schon wieder. Vielleicht will Gott gerade jetzt das, was du erlebst, gebrauchen. Vielleicht siehst du es jetzt auch nicht, vielleicht erst in Jahren. Aber vielleicht will Gott, dass du genau damit, mit deiner Geschichte und mit deinen Nöten, zum großen Segen für andere wirst. Manchmal brauchen wir das. Manchmal spricht Gott genauso durch Leid und durch Verzweiflung. Ich war die letzten beiden Jahre sehr viel krank. Das war wirklich schlimm. So 2 Wochen krank, 1-2 Wochen gesund, dann wieder 2 Wochen krank, 1-2 Wochen gesund. Das ging so den ganzen Winter durch, teilweise bis in Frühling rein. Und das fand ich doof, weil ich möchte ja stark sein. Ich will der starke Pastor sein, ich will der starke Ehemann sein, ich will der starke Vater sein. Ich will ja was reißen. Aber Gott hat mir so viel beigebracht in dieser Krankheit. Und zwar, dass ich genau das nicht bin. Ich bin nicht stark. Ich bin abhängig von Gott. Ich kann das nicht alleine. Und das musste ich irgendwie auf diese Art und Weise verstehen. Vielleicht bringt Gott dir was anderes bei, aber ich habe mich dann durch diese Krankheit auf eine Reise gemacht, dass ich gemerkt habe, irgendwie brauche ich mehr Struktur. Irgendwie brauche ich mehr Gesundheit. Irgendwie musste ich mal früher schlafen gehen. Irgendwie müsste ich mal früher aufstehen. Irgendwie müsste ich mal mehr Zeit mit meinem Herrn verbringen. Mehr über mein Konsumverhalten und über meine Ruhe und Rastlosigkeit nachdenken. Das hat mich sehr geprägt. Und alles fing an, weil ich irgendwie im Loch steckte. Wenn du merkst, dass du sorgenbeladen dich gerade nur um dich selber drehst, dann versuch, dieses Karussell anzuhalten. Denn du drehst dich auf der Stelle. Es bringt dich nicht weiter. In dem Buch von Ronald Dunn, Warum schweigt Gott? Sehr spannendes Buch. Da bezeichnet er diese Frage als Scheuklappenfrage. Warum ich? Warum? Warum? Gott, warum lässt du das zu? Warum ist das so? Warum muss gerade ich das? Das ist eine Scheuklappenfrage. Du darfst Gott diese Frage stellen. Wirklich. Du darfst dein Herz ausschütten vor ihm. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dass du die Frage änderst und die Scheuklappen wegnimmst und fragst, was jetzt? Die Situation ist ja gerade so. Also, was jetzt? Herr, was hast du vielleicht genau jetzt vor? Und das kann unfassbar befreiend sein, dass man nicht mehr das hilflose Opfer ist, sondern der Empfänger der Fürsorge Gottes und vielleicht sogar Werkzeug in der Hand Gottes. Fang an, das Schöne zu sehen, so wie Paulus, so wie der Kerkermeister. Die haben ihren Fokus geändert. Genau. Ich will das noch so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben heute gesehen, wie ein Mann voller Verzweiflung keinen Ausweg mehr sieht und bereit ist, das Leben zu beenden. Vielleicht ist das bei dir nicht so intensiv, aber vielleicht doch. Und vielleicht kennst du jemanden im Umfeld, der genau damit zu kämpfen hat. Es gibt völlig verschiedene Ursachen für Verzweiflung. Bitte verurteile das nicht. Egal ob Christ, ob Nicht-Christ, ob arm, ob reich. Besonders wir reichen Menschen in Deutschland haben Schwierigkeiten damit. Uns geht es oft am schlechtesten seelisch. Also scheint Geld auch nicht die Lösung zu sein. Ja, auch wiedergeborene Christen können zu kämpfen haben. Und wir kommen da raus oder wir können dort einen Weg der Freude einschlagen, wo wir anfangen zu reden. Wo wir verstehen, dass wir einander brauchen. Ein herzliches Ich bin für dich da, ich sehe dich, ist so kraftvoll. Also lass uns reden. Lass uns in Gemeinde, miteinander, in der Familie drüber reden. Und dann komm zu Jesus, glaube an ihm, vertraue ihm. Er will dir eine neue Hoffnung schenken. Jesus leidet ja viel mehr mit dir mit, als dir das gerade bewusst ist. Und dann häng dein Herz und deine Hoffnung an ihn. Unvergängliche Freude finden wir beim unvergänglichen Gott selbst. Und dann bete um einen neuen Fokus. Nicht mehr, warum ich, sondern was jetzt? Was könnte Gott genau jetzt mit dir vorhaben? Aber eins ist mir ganz, ganz wichtig. Bitte geh nicht raus aus der Predigt, schick die dem einen Typen, der zu kämpfen hat, und sag, hör dir das an, dann wird alles wieder gut. Bitte mach das nicht. Ich glaube, dass Gott die Kraft hat, durch eine Bibelstelle, durch eine Predigt, durch ein Gespräch alles zu verändern. Siehe der Kerkermeister. Aber oft braucht Heilung Zeit. Natürlich darfst du ihm das schicken. Aber nicht als, ey, dann wird alles wieder gut, sondern hör dir das mal an, lass uns mal reden, lass uns mal ins Gespräch kommen. In den meisten Fällen dauert der Prozess länger und so hatte ich mal mit Matthäus 11 zu kämpfen. Matthäus 11, Vers 28, dieser wunderschöne Vers, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich hatte eine Not zu Hause, wir haben gebetet, wochenlang und nichts ist passiert. Und dann lese ich diesen Vers und sage, Jesus, ich komme doch schon zu dir, ich bin immer noch nicht erquickt. Uns geht es immer noch nicht besser. Es hat sich immer noch nichts verändert. Ich hatte Probleme mit diesem Vers. Entweder gibt es Gott nicht, oder die Bibel stimmt nicht, oder Gott ist doch nicht so mächtig, wie ich dachte. In der Zeit habe ich gelernt, dass Leid dazugehört und dass Heilung dauert. Und mit diesem Vers, kommt her zu mir, heißt nicht, ich schnipse einmal und alles wieder gut, sondern ich bin da und ich bringe dich durch, auch wenn es dauert. Die Richtung ist entscheidend, die Richtung ist gut. Also, ich lade dich ein, heute Morgen auf Jesus zu schauen. Wir können auch gerne ins Gespräch kommen gleich, wenn du da noch Fragen hast. Komm mit deinen Fragen und Lasten zu Jesus. Und vielleicht erlebst du es auch, wie Christopher Morley es einmal sagte, ich hatte 1 Million Fragen an Gott, aber als ich ihm gegenüberstand, da waren sie alle weg. Sie zählt nicht mehr. So lade ich dich ein, die Nähe Gottes zu suchen in deinem Leid. Und ich möchte schließen mit Psalm 42, Vers 12. Was bist du so verwirrt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Irgendwann. Ihn, meine Hilfe und mein Gott. Amen.